Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Haiti. Die Lage sei unübersichtlich, heißt es auf der Webseite mit den Sicherheitshinweisen. Und auch Ausländer könnten zum Ziel von Entführungen werden. Oder bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen der Banden, den Protestaktionen und Plünderungen zu Schaden kommen. Aber dabei können natürlich nicht nur Ausländerinnen und Ausländer zu Schaden kommen, sondern auch die Menschen, die dort leben. Freiheit, freie Entscheidung ist nicht. Etwas, wofür Toussaint Louverture vor mehr als 200 Jahren schon gekämpft hat. Was er wohl dazu sagen würde, dass die Menschen auf Haiti auch 220 Jahre nach seinem Tod noch immer nicht wirklich frei sind? François-Dominique Toussaint Louverture war Anführer und Held in der haitianischen Revolution. Und unser Thema in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi, sei gegrüßt.
Matthias, die Revolution auf Haiti, das ist ja zumindest teilweise französische Kolonie gewesen, die begann in etwa zeitgleich mit der Französischen Revolution. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Ja, also es wird schon einen Zusammenhang gegeben haben, aber nicht am Anfang. Also es ist nicht so, dass mit dem Beginn der Französischen Revolution in Paris dann auch die Revolution auf Haiti ausbrach. 1789 ist das Stichjahr in diesem Falle, aber die Spannungen zwischen den Weißen und den Schwarzen auf der Insel, die gab es schon vorher. Als die Revolution begann, dann lebten dort etwa 600.000 Menschen auf Saint-Dominique, etwa ein Drittel im Westen der Insel. Heute ist es ja Haiti und die Dominikanische Republik. 90% der Bevölkerung waren schwarz, 10% waren weiße. Die kamen meistens aus Frankreich, waren Plantagenbesitzer, Großhändler, sie stellten die Oberschicht, Verwalter und Handwerker. Alle diese Leute waren weiße. Und dann gab es noch 30.000 Kinder von weißen Franzosen und einheimischen schwarzen Sklavinnen. Die wurden massiv unterdrückt. Das erinnert einen an die Apartheid in Südafrika. Es gab Neid auf Reichtum wegen der Abstammung und es gab eben deswegen und wegen aller dieser Gründe eine explosive Lage und es gab immer wieder Aufstände.
Und warum kam es dann 1791 zu dieser Revolution auf Haiti?
Also die Schwarzen, die forderten Gleichberechtigung. Dazu hatten sie 3 Jahre vorher, nämlich 1788, eine Organisation gegründet. Aber ihre Forderungen wurden 1 Jahr später von der Revolutionsregierung in Paris abgelehnt. Die sagten nämlich, die Sklaverei sollte unbedingt erhalten bleiben, weil eine Abschaffung der Sklaverei, das würde der französischen Wirtschaft schaden. Schließlich war die Insel der weltweit größte Produzent von Zucker und Kaffee und zudem gab es dort Baumwolle, Indigo und Kakao. Also ökonomisch relevant und wegen der Exporte auch relativ reich. In der Zeit vor der Revolution im Ancien Regime, da wurden die Schwarzen unterdrückt. Eine brutale Gewalt sicherte den Weißen die Vorherrschaft und der Aufstand begann tatsächlich 1789 zum ersten Mal parallel zum Sturm auf die Bastille in Frankreich am 14. Juli. Die Menschen auf Haiti, die forderten Gleichberechtigung unter Berufung auf die Revolution in Frankreich.
So, das war dann aber ja erstmal nur in Anführungszeichen ein Aufstand. Wann wurde daraus dann eine Revolution, die große Teile der Insel erfasst hat?
2 Jahre später, 1791, wurde nämlich ein Gleichstellungsgesetz in Paris verabschiedet, aber von den weißen Plantagenbesitzern missachtet. Das war genauso wie ein paar Jahre vorher bei einer Kommunalreform, die eben Entsetzen geradezu bei den Weißen ausgelöst hatte. 1784 schon gab es eine königliche Verfügung gegen, Zitat, unmenschliche Behandlung der Schwarzen. Aber später war dann das Fass übergelaufen, eine Explosion erfolgte und es dauerte bis 1804 zum erfolgreichen Abschluss der Revolution.
Und wie passt in diese ganze Situation Toussaint Louverture rein?
Der kam erst später, also nach Beginn der Revolution, dazu. Er stammte aus einer Sklavenfamilie, die aus dem Benin verschleppt worden war. Er wurde als sogenannter Haussklave und als Viehhüter eingesetzt. Er konnte nicht in die Schule gehen, er musste lesen und schreiben, sich selbst beibringen und er konnte hinterher sogar etwas Latein. 1791 begann die Revolution auf Haiti und er schloss sich ihr an und er wurde sehr rasch die Symbolfigur und der militärische Anführer.
Und Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team hat sich diesen Menschen nochmal genauer angeschaut und stellt ihn uns vor.
In der Karibik kommt um das Jahr 1740 herum ein Sklavenjunge auf die Welt, der rund 50 Jahre später der große Anführer einer Rebellion wird. Sein Name lautet Toussaint.
Ich wurde als Sklave geboren, aber die Natur gab mir die Seele eines freien Menschen.
Schreibt er später. Sein offizieller Name lautet Toussaint Breda, weil er auf der Zuckerrohrplantage von Breda geboren wird, nahe der Nordwestküste der Insel Hispaniola. Die Insel ist damals schon geteilt in zwei Länder. Im größeren Ostteil die spanische Kolonie Santo Domingo, heute die Dominikanische Republik, und im kleineren Westteil die französische Kolonie Saint-Domingue, heute Haiti. Wann genau Toussaint dort geboren wird, ist unklar, denn Sklaven bekommen keine Geburtsurkunde. Klar ist, der Junge ist sehr begabt im Umgang mit Pferden, was ihm eine privilegierte Stellung einbringt. Und Toussaint ist offenbar wissbegierig und intelligent und wird als gläubiger Katholik vermutlich von Ordensbrüdern gefördert. So lernt er lesen und schreiben, kann sich verschiedenes Wissen aneignen und wird auch in seinem Selbstwert als Schwarzer bestärkt. Dazu trägt wohl auch bei, dass sein Vater vor der Versklavung eine wichtige Position im westafrikanischen Königreich von Alada hatte, im heutigen Benin. Unter den Sklaven ist der Vater sehr respektiert und gibt traditionelles Wissen an seinen Sohn weiter über Pflanzen, Heilung und Kultur.
Freiheit ist ein naturgegebenes Recht.
Und zwar für alle. Davon ist Toussaint früh überzeugt und wehrt sich immer wieder im Kleinen gegen die komplexe rassistische Sozialhierarchie auf der Insel. Da stehen wenige weiße Plantagenbesitzer einer Mehrheit von Schwarzen gegenüber und einer Minderheit von gens de couleur, also Menschen mit weißen und schwarzen oder weißen und indigenen Vorfahren. Dazu wird noch unterschieden, ob diese Menschen frei oder versklavt geboren wurden, in Afrika oder auf der Insel. Als Toussaint rund 30 Jahre alt ist, wird er freigelassen, vermutlich durch die Fürsprache eines Aufsehers auf der Plantage. Toussaint heiratet und versucht aufzusteigen, indem er eine eigene kleine Kaffeeplantage pachtet. Aber als die Plantage nicht genug Erträge abwirft, muss Toussaint zurückkehren zu seinem alten Job. Diesmal allerdings als bezahlter freier Arbeiter. So kann er langsam ein wenig Vermögen ansammeln. Und dann treffen Nachrichten ein von der Revolution in Frankreich. Zuerst fordern zwei kreolische Händler, dass Jean de Couleur in Saint-Domingue mehr Rechte bekommen. Doch die Nationalversammlung in Frankreich lehnt ab, ein kleiner Aufstand auf der Insel wird niedergeschlagen und die Händler brutal hingerichtet. Anfang 1791. Daraufhin regt sich auch Widerstand unter den Sklaven. Denn die sollten laut einem Dekret des französischen Königs schon längst besser behandelt werden. Da ist Toussaint rund 50 Jahre alt. Er bringt erst seine Familie in Sicherheit, sowie den Plantagenaufseher, der ihm geholfen hat. Und dann schließt er sich offen der Revolution an. Dabei hält er sich erstmal in der zweiten Reihe, verhandelt und sichert eine Linie von Posten zwischen Rebellen und Kolonialgebiet. Dort erwirbt er sich einen Ruf für seine Guerillataktiken und seinen militärischen Stil. Schließlich wendet er sich am 29. August 1793 an die schwarze Bevölkerung des Landes.
Brüder und Freunde, ich bin Toussaint Louverture. Mein Name hat sich vielleicht bis zu euch herumgesprochen. Ich will, dass in Saint-Domingue Freiheit und Gleichheit herrschen. Vereint euch mit uns, Brüder, und kämpft mit uns für die gemeinsame Sache.
Daraufhin verkündet die Revolutionsregierung in Frankreich schließlich die Abschaffung der Sklaverei. Und Toussaint Louverture schlägt sich mit seinen starken Truppen wieder auf die Seite der Franzosen. Er hofft, dass Saint-Domingue jetzt selbstbestimmter wird und gleichzeitig noch unterm Schutz der Kolonialmacht bleibt, bis sein Land wirklich unabhängig werden kann. Aber das Gezerre um die Macht geht weiter. Toussaint Louverture hat Gegner unter den eigenen Revolutionären und wird auch von Napoleon als zu mächtig auf Hispaniola angesehen. Durch eine List wird Toussaint Louverture Anfang Juni 1802 gefangen genommen und auf ein Schiff nach Frankreich gebracht. Er warnt:
Indem ihr mich zu Fall gebracht habt, habt ihr in Saint-Domingue nur den Stamm des Baums der Freiheit gefällt. Der Baum wird wieder sprießen aus den Wurzeln, denn sie sind vielzählig und sie reichen tief.
Toussaint Louverture stirbt am 7. April 1803 in Frankreich in Gefangenschaft. Seinen Freiheitskampf führen andere weiter. Und am 1. Januar 1804 erklärt sich Saint-Domingue unter dem Namen Haiti für unabhängig.
Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team hat uns erklärt, was die Revolution auf Haiti mit der französischen Revolution zu tun hat. Und Isabel Krieger kann uns den Mann dahinter vorstellen, François-Dominique Toussaint Louverture. Sie hat nämlich unter anderem ein Buch über ihn geschrieben. Hallo, Frau Krieger.
Hallo, guten Tag.
Wer war denn Toussaint Louverture? Was wissen wir noch über ihn?
Man muss tatsächlich sagen, dass über das Leben Toussaints vor 1791 nur sehr wenig bekannt ist, weshalb sich um diesen Lebensabschnitt auch besonders viele Legenden ranken. Toussaints Vater soll aus dem heutigen Benin nach Saint-Domingue gebracht worden sein als Sklave und Toussaint soll im Jahr 1743 auf der Plantage Preda geboren worden sein. Er soll zunächst als Haussklave unter privilegierten Bedingungen gearbeitet haben. Es ist nicht sicher, ob als Kutscher oder Hirte. Er wurde dann sogar zum Vertrauensmann des Verwalters ernannt und 1776 freigelassen. Ja. Er soll auch lesen und schreiben gelernt haben unter Anleitung seines Paten, was zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich war. Toussaint heiratete später Suzanne Simon-Baptiste und bekam zwei Söhne von ihr. Toussaint hat an den ersten Aufständen zunächst nicht teilgenommen. Stattdessen besaß er selbst Land und Sklaven und hat sich dann erst später den Aufständischen angeschlossen und soll hier zunächst die Funktion eines Medizinmanns übernommen haben, da er sehr viel Wissen in der Kräuterheilkunde hatte.
Und diese Ideen, die zu diesem ersten Aufstand geführt haben, kamen ja von der Französischen Revolution, haben wir ja eben schon gehört. Aber Frankreich ist ja ziemlich weit weg von Haiti. Wie ist überhaupt bekannt geworden, dass es da in Frankreich eine Revolution gibt? Und wie hat Toussaint von diesen Ideen gehört?
Das ist eben sehr fraglich, ob die Aufklärung und die Französische Revolution einen Einfluss überhaupt auf die haitianische Revolution hatte. Dies wird von Historikern immer noch kontrovers diskutiert. Denn es muss hier besonders aufgepasst werden, dass die haitianische Revolution als eigenständiges Ereignis begriffen wird und eben nicht als Episode der Französischen Revolution.
Warum?
Weil man sich einfach vorstellen muss, damals, die weiße Hegemonie war ganz selbstverständlich. Die Sklaven konnten sich gar nicht nach Freiheit sehen. Es gab gar nicht den Platz für die Vorstellung einer Revolution der Sklaven. Das heißt, in Frankreich konnte man sich das nicht vorstellen. Aber es muss auch gesagt werden, auch die Sklaven selbst und die Anführer wie eben Toussaint, für die war auch die Revolution an der Grenze des Denkbaren. Also es gab keinen intellektuellen Diskurs, der hier diese Revolution hätte vorbereiten können, sondern eigentlich begann die Formulierung der Revolution hier in Haiti erst, als diese geschah.
Und wie sind die Sklaven denn darauf gekommen, so eine Revolution einfach mal anzustoßen?
Ihnen ging es am Anfang nicht um Werte der Französischen Revolution wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die radikalsten von ihnen forderten, dass sie freie Tage pro Woche haben wollten, an denen sie ihr eigenes Stück Land bestellen konnten, oder sie forderten die Abschaffung der Peitsche. Aber es war nicht von der Abolition der Sklaverei oder gar von einer Unabhängigkeit der Kolonie die Rede.
Welche Rolle hat denn Toussaint in der ganzen Revolution gespielt?
Er war der bedeutendste Anführer der haitianischen Revolution. Man kann vermuten, dass seine Karriere darauf fußte, dass er eben als kultureller Mittler, sozialer Mittler zwischen Weißen und Schwarzen betrachtet wurde, weil er war beim Ausbruch der Aufstände eben schon ein freier Mann. Er besaß selbst Sklaven, hatte sich praktisch dem Kolonialsystem auch in gewisser Weise angepasst, untergeordnet, dazu beigetragen, es zu festigen. Und dann wurde er später von Frankreich zum stellvertretenden Gouverneur ernannt. Er entledigte sich des französischen Gouverneurs, wurde dann selbst zum wichtigsten Mann der Kolonie. Und dann kam es sogar, dass er selbst eine Verfassung erließ für diese Kolonie, sich selbst zum Gouverneur auf Lebenszeit ernannte und dann die Geschicke der Kolonie schließlich selbst lenkte.
Und er hat ja zwischendurch immer wieder auch gekämpft. Unter anderem hat er ja auch gemeinsam mit anderen ehemaligen Sklaven am Spanisch-Französischen Krieg teilgenommen und da auch zwischendurch die Seiten gewechselt. Warum das?
Die Aufständischen hatten sich zunächst in die Dienste der Spanier gestellt, weil diese eben die Rebellen auch unterstützt haben. Und zwar schon von dem ersten Tag an, angeblich unter der Hand, eben wodurch die militärische Position Frankreichs auch geschwächt werden sollte. Dann wäre es so gewesen, der französische Gouverneur hätte die Kolonie für Frankreich tatsächlich nicht halten können, wenn nicht Toussaint zu ihm übergetreten wäre, zu Frankreich. Die Rekonstruktion der Beweggründe hierfür ist sehr schwierig. Es gibt zwei Versionen. Einerseits wird propagiert, dass Toussaint den Wechsel vollzog, als er die Nachricht von der Abschaffung der Sklaverei erhielt. Andere Quellen geben eben an, dass die Stellung bei den Spaniern für ihn geschwächt wurde, er keine Aufstiegschancen sah und hier er aus pragmatischen Gründen gewechselt hat. Und wahrscheinlich ist eher die letztere Version wahrscheinlich.
Sie haben eben gesagt, Toussaint wurde von Frankreich zum Gouverneur ernannt. Was hat Frankreich, was hat Paris denn überhaupt über ihn gedacht? Wie wurde er da eingeschätzt?
Die allerersten Reaktionen waren tatsächlich recht positiv, also in der Zeit von 1794 bis 1797 ungefähr. Hier wurde in der Presse und in den gesetzgebenden Versammlungen wurde seine Intelligenz gepriesen, seine Tapferkeit und sein Engagement, weil man eben dachte, er tritt für Frankreichs Interessen ein. Dann schließlich mit dem Staatsstreich Napoleons begann sich alles zu wandeln. Es setzte eine Art Dämonisierung Toussaints ein. Und diese diente dann schließlich auch der Expedition, zur Rechtfertigung der Expedition Napoleons, der die Kolonie ja für Frankreich zurückerobern wollte. Hier wurden sehr viele Werke veröffentlicht, die dann auch der bonapartistischen Propaganda eigentlich zuzurechnen sind. Und hier wurde Toussaint als sehr grausam, brutal dargestellt.
Die Autorin Isabel Krieger hat uns Toussaint Louverture vorgestellt. Danke dafür.
Gerne.
Wir haben eben gehört, die Machthabenden in Paris, die waren nicht so wirklich glücklich, dass sich die Sklaven in ihrer Kolonie den Slogan der Revolution zu eigen gemacht haben. Matthias, wie haben die denn dann darauf reagiert?
Naja, Frankreich hat so reagiert wie jede andere, ganz normale Monarchie eben auch. Es wurde eine Streitmacht entsandt, 6000 Mann unter dem Kommando des Schwagers von Kaiser Napoleon. Die Franzosen besiegten die Aufständischen und das französische Recht wurde wieder durchgesetzt. Und Napoleon, das muss man wirklich wissen, er wollte die Sklaverei in den Kolonien durchaus wieder aktivieren. Aber all das wurde durchkreuzt durch Ereignisse in Europa, besonders durch die Seeblockade gegen England. Die außenpolitischen Pläne Frankreichs wurden dadurch über den Haufen geworfen. Man musste 1803 Louisiana an die USA verkaufen. Ende November 1803 kam dann die entscheidende Niederlage auf Haiti und am 1. Januar 1804 kam es sogar zur Unabhängigkeit der Insel.
Aber das hat Toussaint Louverture nicht mehr miterlebt.
Ja, er hat das Ende wirklich nicht miterlebt. Er ist gestorben am 7. April 1803 und zwar in der Haft auf einer befestigten Burg an der Grenze zur Schweiz, also in Frankreich. Er war ein Jahr zuvor bei einer Schlacht mit französischen Truppen festgenommen worden. Danach wurde er nach Frankreich verschleppt und dort verstarb er dann knapp ein Jahr später unter wirklich sehr harten Haftbedingungen.
Letztendlich war die Revolution aber trotzdem erfolgreich. Haiti wurde der erste unabhängige Staat in Lateinamerika und der erste, der von Sklaven gebildet wurde. Das besprechen wir aber nochmal genauer mit Flavio Eichmann. Er ist Schweizer Historiker und hat seine Dissertation über die Revolution auf Haiti geschrieben. Hallo Herr Eichmann.
Ja, hallo.
War die Unabhängigkeit auch das Ziel der Revolution auf Haiti?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil die haitianische Revolution, das ist ein langer Prozess und da gab es unterschiedliche Akteure und Interessen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Zunächst einmal, also ganz am Anfang, vor 1791, waren es ja vor allem die weißen Plantagenbesitzer, die sich Mitspracherechte erhofften in kolonialen Angelegenheiten, auch gegen die verschärfte staatliche Kontrolle ankämpfen wollten. Dann haben wir die freigelassenen Sklaven, also die sogenannten freien Farbigen, die wollten ihrerseits das Bürgerrecht einfordern. Und das führte schon vor 1791, also vor dem großen Sklavenaufstand, eigentlich zu fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen in der Kolonie. Und als dann dieser große Sklavenaufstand 1791 ausbrach, ist eigentlich auch hier gar nicht klar, was diese Sklaven eigentlich genau wollten. Da gab es ganz viele verschiedene Gruppen. Sie bilden keine einheitliche Front. Manche bekämpften sich sogar gegenseitig. Einige wollten zweifellos die Sklaverei abschaffen, hatten vielleicht auch schon das Fernziel, eine Unabhängigkeit von Frankreich anzupeilen. Andere kämpften auf Seite Spaniens, unter anderem Toussaint Louverture. Also da waren ganz viele Ziele und das ist wahnsinnig schwierig, da festzumachen, wer eigentlich was wollte. Und ich denke, die Frage der Unabhängigkeit, das kommt eigentlich erst ganz am Schluss, nämlich so in der Schlussphase von 1802 bis 1804, als Napoleon Bonaparte ja versuchte, die Sklaverei in der Kolonie wieder einzuführen. Und das auch gewaltsam versuchte. Er sandte ein großes Expeditionsheer in die Kolonie. Die meisten dieser Soldaten starben an Gelbfieber, also da war gar keine Frage, die Sklaverei wieder einzuführen. Und als dieses Expeditionsheer dann quasi zurückgeschlagen werden konnte von Toussaint Louverture und seinen Mitstreitern, war eigentlich auch klar, dass diese Kolonie unabhängig werden sollte. Man kann nicht sagen, dass das schon von Anfang an das Ziel war. Das kristallisierte sich eigentlich erst gegen Schluss so aus.
Parallel fand ja in Frankreich auch die Französische Revolution statt. Genau. Und die hatte ja Freiheit und Gleichheit sich auf die Fahnen geschrieben. Hätte es die Revolution auf Haiti nicht gegeben, wenn es vorher nicht die Französische Revolution gegeben hätte?
Ja, das ist zweifellos. Begünstigte die Französische Revolution die Ereignisse auch in Haiti? Es ist eigentlich auch schwer vorstellbar, dass dieser Sklavenaufstand erfolgreich gewesen wäre, wenn die Metropole in Paris nicht selber geschwächt gewesen wäre, wenn es auch diesen Krieg mit Großbritannien und Spanien gegeben hätte. Man kann die beiden Dinge kaum voneinander trennen, gleichwohl jetzt ein bisschen spekulativ. Man muss sich auch vor Augen halten, dass eigentlich nirgendwo sonst in so kurzer Zeit so viele afrikanische Sklaven in eine Kolonie verschleppt wurden und das unter grausamsten Bedingungen. Und der Leidensdruck dieser afrikanischen Sklaven war gigantisch. Das Verhältnis zwischen freien und unfreien Menschen in der Kolonie war nirgends größer. Und das musste irgendwann fast zwangsläufig zu einem großen Knall führen. Und in vielerlei Hinsicht waren die beiden Ereignisse auch irgendwie, standen in einer Wechselwirkung miteinander. Also zum Beispiel auch in Frankreich wurde natürlich auch bald bemerkt, es gibt keinen Zucker und keinen Kaffee mehr, ja, die Produkte der Kolonie. Und das wiederum führte zu Aufständen in den Straßen von Paris. Also es steht in einer engen Wechselwirkung miteinander.
Das heißt, es ist tatsächlich in Frankreich, in Paris aufgefallen, dass es da eine Revolution in Haiti gab?
Ja, auf jeden Fall. Das große Debatten in Frankreich, was da passiert, das ist immerhin die wichtigste Kolonie des Königreichs oder später der Republik. Man nannte sie ja die Perle der Antillen. Das war damals die reichste Kolonie der Welt. Ja. Das war quasi das Indien für Frankreich. Was für die Briten Indien ist, war für Frankreich Saint-Domingue.
Jetzt war ja Haiti bei weitem nicht die einzige Kolonie in Amerika. Was hatte dieser Aufstand, diese Revolution auf Haiti denn für eine Wirkung auf die Sklaven und auf die anderen Kolonien?
Ja, das ist eine gute Frage. Faktisch gesehen eine sehr geringe. Die Sklavenrevolution breitet sich nicht aus. Ja? Also in Nordamerika, also in den heutigen USA, haben wir bis in den 1860er Jahren die Sklaverei. In vielen Ländern Süd- und Mittelamerikas, auch bis Mitte des 19. Jahrhunderts, in Brasilien sogar bis 1880, auch in Kuba etwa ähnlich lang. Also die faktischen Auswirkungen waren eigentlich ziemlich gering. Die Sklavenhaltergesellschaften befürchteten natürlich eine Ausbreitung dieser Revolution, aber das passierte nicht. Und faktisch ist es einfach schon nur, die Haitianer hatten ja gar keine Marine. Also sie hätten die anderen Länder wie gar nicht befreien können oder die Sklaven der anderen Länder. Und sie waren ökonomisch und wirtschaftlich völlig isoliert. Gleichwohl sprach sich natürlich bei den Sklaven von Mittel- und Südamerika, aber auch der Karibik und Nordamerika rum, was in Haiti geschehen war. Und diese Sklaven, sie verbanden eine Hoffnung auf ein besseres Leben in Freiheit mit diesem Sklavenaufstand. Also es ist also so, es funktioniert auf zwei Ebenen. Ja.
Gibt es Theorien, warum das auf Haiti geklappt hat mit dem Aufstand und in anderen Ländern nicht?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich denke, ein wesentlicher Grund, warum das auf Haiti geklappt hat, war halt schon, wie ich das vorhin auch schon angesprochen habe, die Schwächung der Metropole. Also das heißt, in Paris, die Regierung war weitgehend handlungsunfähig und konnte darauf gar nicht reagieren. Das andere war halt schon, dass die politischen Strukturen in der Kolonie, ich habe das vorhin auch schon kurz angesprochen, also die anderen, die Kolonisten, die freien Kolonisten, die Plantagenbesitzer, die waren sich selber uneins. Sie waren selber in einem Konflikt mit der Metropole, sie waren in Konflikten untereinander, also zwischen Plantagenbesitzern und Kaufleuten. Dann haben wir eben die freien Farbigen, die ihrerseits das Bürgerrecht wollten. Und nicht zu vergessen sind auch die sogenannten Petit Blanc, also die kleinen Weißen. Heute würde man wahrscheinlich von White Trash reden. Also das sind vor allem die Soldaten und Seeleute, die natürlich ihrerseits Forderungen hatten und eine Hoffnung auf ein besseres Leben hatten. Und es gab schon so viele Konflikte und dann kam noch dieser Sklavenaufstand, das war dann einfach zu viel. Ja. Und diese Konstellation hatte man eigentlich in anderen Fällen kaum jemals.
Wie ist es denn nach dem Ende der Revolution und nach der Unabhängigkeit auf Haiti dann weitergegangen?
Ja, es ist leider eine sehr traurige Geschichte. Also die europäischen Mächte und auch die USA, die natürlich sehr wichtig waren, haben das Land diplomatisch und wirtschaftlich völlig isoliert, was dann auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Plantagenökonomie völlig zerfiel. Und die Anerkennung der Unabhängigkeit Haitis durch Frankreich 1825 musste das Land mit einem für damalige Verhältnisse gigantischen Wiedergutmachungszahlung zugunsten der ehemaligen Plantagenbesitzer erkaufen. Und die dafür notwendigen Kredite wurden bei französischen Banken aufgenommen. Die Schuldzinsen wurden erst Mitte des 20. Jahrhunderts zurückbezahlt. Also die gigantischen Ausgaben für die Verteidigung ruinierten das Land auf lange Sicht. Und dann als Folge davon waren natürlich auch die politischen Verhältnisse alles andere als stabil. Mehrmals wurde das Land in zwei Teile geteilt. Zudem war das Verhältnis mit der Dominikanischen Republik, also dem Nachbarland auf der Insel Hispaniola, sehr angespannt. Das führte mehrmals zu Krieg und Bürgerkrieg. Und während dem Ersten Weltkrieg besetzten dann noch die USA das Land. Und im 20. Jahrhundert hatte man dann die berüchtigten Diktatoren Papa Doc und Baby Doc, die das Land mit eiserner Hand beherrschten. Von trauriger Berühmtheit war natürlich dann auch das Erdbeben von 2010, das einen Großteil der Infrastruktur zerstört und mehr als 230.000 Menschen das Leben kostete. Also heute gilt Haiti als eines der ärmsten Länder der Welt.
Sagt Flavio Eichmann. Wir haben über die haitianische Revolution gesprochen und welche Auswirkungen die hatte. Danke Ihnen.
Gern geschehen, danke Ihnen.
Matthias, wir haben jetzt die ganze Zeit über den Einfluss der französischen Revolution auf die Revolution in Haiti gesprochen. Lass uns doch noch mal einen genaueren Blick werfen auf die Situation in Frankreich. Also wie sah es da Anfang des 19. Jahrhunderts denn politisch aus?
Also zunächst einmal noch relativ klar, ganz kurzer Rückschritt noch, Ende 1799, also kurz davor, im Brumaire, das war nach dem Revolutionskalender Ende Oktober bis Ende November, gab es einen Staatsstreich durch Napoleon, der krönte sich dann 1804 selbst zum Kaiser und versuchte Europa unter französische Hegemonie zu bekommen. Das allerdings bedeutete, es gab antifranzösische Koalitionskriege. Großbritannien, Österreich, Russland, die Osmanen, Portugal, Neapel und der Kirchenstaat, die waren alle gegen Frankreich, aber sehr viele dieser Koalitionskriege gewann Frankreich. Aber der dritte Koalitionskrieg, der beginnt eben schon 1805 und Napoleon war durch diese Kriege natürlich gebunden und deswegen war das Schicksal der Kolonien nicht mehr so ganz besonders wichtig.
Das heißt, diese ganzen Konflikte in Europa haben im Grunde dafür gesorgt, dass Frankreich nicht mit voller Gewalt gegen die Aufständischen in den Kolonien vorgehen konnte.
Das kann man wohl so sagen. Gleichwohl, man muss das deutlich hinzufügen, Kaffee und Zucker aus Haiti waren in Frankreich sehr wichtig. Und eine Gleichstellung der Schwarzen wurde keineswegs von allen Franzosen gutgeheißen. Aber etwa zur gleichen Zeit ging auch noch eine andere Expedition schief, nämlich die nach Ägypten zwischen 1798 und 1801. Frankreich wollte im Mittelmeerraum expandieren, aber die Expedition brachte nicht das gewünschte Ziel. Ägypten nämlich sollte eine französische Provinz werden und Napoleon musste überstürzt abreisen. Im November 1799 dann der Putsch durch Napoleon, wie eben gesagt, und damit auch das Ende der französischen Revolution. Also eine Menge los in Frankreich und wirklich auch in Europa und vielleicht deshalb nicht ganz so viel Aufmerksamkeit für die Lage in den Kolonien.
Über das Verhältnis zwischen Frankreich und seinen Kolonien spreche ich jetzt auch noch mal ausführlicher mit Miriam Frankina. Sie ist Mitarbeiterin im Projekt Religion, Slavery and Race in Age of Revolutions an der Uni Trier. Hallo Frau Frankina.
Ja, hallo.
Wusste die Bevölkerung in Frankreich Bescheid über die Revolution auf Haiti und war Toussaint Louverture da irgendwie bekannt?
Die kurze Antwort würde ich sagen, ist ja, auch nur weil ein Achtel der französischen Bevölkerung eigentlich irgendwie etwas mit Saint-Domingue bzw. mit der ehemaligen Kolonie Haiti zu tun hatte. Es gab deswegen Briefwechsel oder Familiennetzwerke oder eben Handlungen zwischen den zwei Ländern. Und ich würde deswegen sagen, dass Toussaint Louverture auf jeden Fall eine bekannte Figur war und gleich während der haitianischen Revolution. Zuerst als möglicher Verbündeter der französischen Regierung und danach eher als der große Verräter, als die Person, die gegen seinen Rücken Frankreichs eigentlich gedreht hatte.
Und wie wurde die Revolution in Frankreich wahrgenommen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, wieder die kurze Antwort darauf, die viele Historiker eigentlich geben, ist, diese Revolution war unthinkable, also unvorstellbar. Und darum, weil eben die Sklaverei wurde abgeschafft, den Kolonialismus wurde abgeschafft und noch dazu Haiti entstand als das erste Land, das von Leuten afrikanischer Herkunft regiert wurde. Das war wirklich etwas, das in der Mentalität Frankreichs, aber auch Europas in allgemein damals gar nicht reinpasste. Ich würde sagen, deswegen war eher eine negative Wahrnehmung. Es gab natürlich auch Ausnahme und ich rede von anderen über die Abolitionisten. Und zwar die Personen, das war eigentlich eine Minderheit in Frankreich, die sich zum ersten Mal gegen Sklaverei einsetzte und das ganze System des Sklavenhandels eigentlich in Frage stellte damals.
Aber Freiheit und Gleichheit waren doch Schlagworte der Französischen Revolution. Eigentlich hätte das für Frankreich doch eine komplett selbstverständliche Sache gewesen sein müssen, dass das für die Kolonien auch gilt.
Das ist genau, wo das Problem liegt. Und zwar auch heutzutage sehen wir, wie Frankreich sehr gerne Toussaint Louverture als Nationalheld Frankreichs wahrnimmt. Das ist wirklich so ein Teil quasi der französischen Geschichte. Aber auf der anderen Seite, wie viele Aspekte, wie viele problematische Aspekte der haitianischen Revolution und deswegen auch von Toussaint Louverture verschwiegen werden. Und dabei ist genau, was Sie gemeint haben, und zwar, dass diese Egalität war eigentlich ziemlich eine weiße Egalität verstanden in Frankreich. Also es gab zwar eine ganz kleine Minderheit, die sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hatte, aber das geschah letztendlich nur, weil die haitianischen Revolutionäre, darunter eben auch Toussaint Louverture, auf Haiti eigentlich gewonnen hatten, einen Militärsieg geleistet hatten.
Für Toussaint Louverture gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, die er teilweise auch schon zu Lebzeiten bekommen hat. Black Spartacus zum Beispiel oder Schwarzer Napoleon. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich würde mit Schwarzer Napoleon anfangen und einfach, weil meine erste Reaktion dazu wäre, warum sollten wir wiederum nicht Napoleon als weiße Toussaint zum Beispiel bezeichnen?
Absolut.
Aber abgesehen von dieser kleinen Anmerkung, glaube ich, dass dieser Ausdruck nicht wirklich sehr gänglich ist. Also soweit ich weiß, ist das jetzt von Historikern nicht so wirklich benutzt. Obwohl natürlich als Black Napoleon, glaube ich, als Vorteil, dass eben man nicht nur der Militär darunter sieht, sondern die ganze Komplexität von Toussaint Louverture, der auch ein Diplomat zum Beispiel war, der seine Schatten und seine Widersprüche hatte. Und ich wollte nur dazu sagen, dass eben, wir haben gesagt, wie die haitianische Revolution unvorstellbar war, aber trotz allem ist Louverture gelungen, diese Revolution nicht nur eben zu denken, sondern sogar sie umzusetzen. Black Spartacus ist ein bisschen interessanter, glaube ich. Das ist eine relativ alte Bezeichnung für Toussaint Louverture. Es wurde sogar schon während der haitianischen Revolution benutzt, um ihn tatsächlich als mögliche Verbündeter für Frankreich zu kennzeichnen. Aber auch, es gab eine ganze Literatur, eine sehr populäre Literatur in Frankreich, die eine schwarze Räche beschrieb. Und die Öffentlichkeit sah gleich in Toussaint Louverture so eine mögliche schwarze Räche, dass die Ketten der Sklaverei eigentlich abgeschafft hätte. Im Laufe der Zeit hat sich diese Wahrnehmung von Toussaint Louverture sehr entwickelt. Ich würde nur ganz kurz dabei erwähnen, wie zum Beispiel die ganze Bewegung der Negritude oder des Panafrikanismus, also der Wiederentdeckung quasi der schwarze Selbstbewusstsein in der 30er Jahren zum Beispiel in der Karibik, aber auch in Afrika, eben in Toussaint Louverture ein Vorväter oder ein Vorläufer, ein Präkurseur, wie man auf Haiti sagt, gesehen haben. Und da wieder diese Idee von diesem Held, der sich sehr früh, viel früher als die Kämpfe gegen den Kolonialismus eingesetzt hat.
Welche Bedeutung hat Toussaint Louverture denn heute auf Haiti?
Soweit ich weiß, ist natürlich Toussaint Louverture einer der Helden, der Nationalhelden in Haiti, nicht aber vielleicht der große Helden. Und das ganz einfach erklärt, weil er sich nie wirklich ausdrücklich für die Unabhängigkeit Haiti eingesetzt hatte. Das Wort tatsächlich Unabhängigkeit tauchte niemals in seine Schriften, in seine Äußerungen auf. Stattdessen verstand Toussaint Louverture Haiti bzw. damals Saint-Domingue immer als Teil des französischen Kaiserreiches. Und deswegen sind andere Helden wie, ich muss mindestens einer nennen, und zwar General Dessalines, der dafür eigentlich ein General für Toussaint Louverture war, die sind eher bevorzugt. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund liegt in der Geschichte Haitis und der verspalteten Gesellschaft Haiti. Im 19. Jahrhundert befand sich Haiti ziemlich isoliert auf einer Weltebene, wo Rassismus sehr gänglich und quasi das Standard setzte. Und die haitianische Eliten haben eher Menschen, Helden euroafrikanischer Herkunft bevorzugt und nicht Toussaint Louverture, der eben als Sklaven, als afrikanischer Sklave auf die Insel, auf die Welt gekommen ist. Heute ist es, wie gesagt, ist natürlich anders. Wie gesagt, Toussaint Louverture kennt man auf Haiti auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Denkmäler, die ihm gewidmet sind. Aber ich würde sagen, dass er ist auf keinen Fall der Nummer eins auf der Insel.
Toussaint Louverture, seine Bedeutung heute, haben wir besprochen mit Miriam Frankina. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Toussaint Louverture gilt bis heute auf Haiti als Nationalheld, Matthias. War er denn tatsächlich nur gut oder gab es auch irgendwelche negativen Seiten an ihm und an seiner Führung?
Ja, ich denke schon, dass es auch negative Seiten gab, aber man weiß nicht so ganz klar, was die Ursachen seines Verhaltens waren. Ein Beispiel, er führt eine Arbeitspflicht ein. Das war auf der einen Seite natürlich eine Maßnahme zur Unterdrückung der befreiten Sklaven. Oder war es eine Maßnahme, um die durch Revolution und Krieg brachliegende Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also man muss versuchen, diese Maßnahmen einzuordnen und man muss klar haben, die Freigelassenen sollten nun auf den Plantagen schuften, die den weißen Besitzern gehörten, von denen sie kurz vorher befreit worden waren. Also das ist schon eine relativ komplizierte Gemengelage und die Überwachung dieser Situation oblag dem Militär. Und bei Flucht sollte von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden. Also ich finde, Bewunderung ist einerseits angebracht, aber ein Rest von Skepsis und Distanz eigentlich auch.
Und ohne dem zu widersprechen, es ist halt die Art der Arbeitsführung gewesen, die die Menschen damals gekannt haben. In Rückschau ist es dann immer einfach, über sowas zu urteilen. Das nächste Mal beschäftigen wir uns wieder mit einem Stück deutscher Geschichte, mit den Studentenprotesten in der Bundesrepublik und dem Attentat auf einen der prominentesten Vertreter dieser Bewegung, nämlich Rudi Dutschke. Er wurde am 11. April 1968 mit 3 Schüssen lebensgefährlich verletzt, überlebte, aber dieses Attentat hat dann große Protestkundgebungen ausgelöst, teilweise begleitet von Krawallen und Straßenschlachten. Mehr dazu dann in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.